Epheserbrief um den, finde ich, interessantesten und zugleich umstrittensten Text zum Thema Ehe überhaupt. Aus Epheser 5, 21 bis 33. Ich habe schon spannende Erfahrungen dabei gemacht bei diversen Trauungen. Das war ein Text zum Beispiel, den ich auf keinen Fall verwenden durfte. Zumindest in einer Trauung. Umstritten insofern, weil er all dem entgegenzusprechen scheint, was die moderne, selbstbewusste und emanzipierte Frau hören will. Ich sage das mal vorab. Oder umstritten ist dieser Abschnitt auch deshalb, weil er von Männern immer wieder verkürzt, einseitig und völlig falsch zitiert wird. Also wirklich so bruchstückhaft. Wir werden uns das gleich noch angucken. Und dadurch laufen wir einfach Gefahr, die Bedeutung und Schönheit dieses Textes und dessen, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, zum Thema Ehe und ich sage auch darüber hinaus, einfach, ja, was von Paulus ausgesagt wird, auch als Unverheirateter, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich das lese und richtig verstehe. Das muss ich dazu sagen. Und da liegt auch gleichzeitig die Herausforderung drin, den richtigen Schlüssel dafür zu nehmen, für das Verständnis dieses Abschnittes. Also eher nicht von dem zu begreifen, wie es in der Gesellschaft verstanden wird, heute verstanden wird, sondern von Gott her zu verstehen, wie er sich Ehe gedacht hat, das Miteinander der kleinsten Zelle von Menschen, wie sie unterwegs sein können. Und dann merken wir, wie oft Gottes Ordnung als alt, überholt und eng und was weiß ich, was noch alles abgetan wird. Zu sagen, was gilt, das legen wir fest. Und das wandelt sich quer durch alle Zeiten und dann haben wir so ein Stück Zeitgefühl und ja, also Leben unter Gottes Ordnung. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, mit einmal ist ein ganz anderes Bild. Unser Medienteam hatte nämlich ein anderes ausgesucht. Und ich habe das bewusst so gelassen, weil das andere ist, glaube ich, zum Teil das, die wussten ja nicht, was ich damit vorhabe, muss ich fairerweise sagen. Aber dieses andere Bild, so mit den Paragraphen und so, dass wir denken, ja, das ist so Ordnung und oh, Druck. Aber Ehe ist ein Stück gemeinsam unterwegs sein. Und jetzt wollen wir uns vier Voraussetzungen angucken, um diesen Text überhaupt richtig zu verstehen. Ich versuche das einmal in Kürze euch nahe zu bringen. Und zwar geht es los mit der Schöpfungsordnung, sprich, so wie Gott sich Mann und Frau in ihrer Zuordnung ja gedacht hat, Ehe von Gott gewollt, die Zuordnung von Mann und Frau. Und aus Mann und Frau wird eine neue Einheit, die nicht ohne Schaden für beide voneinander getrennt werden kann. Das Wort, was da steht, der Wack, das heißt wirklich zusammenkleben. Und wenn man zwei Blatt Papier wirklich ordentlich, was weiß ich, aneinander klebt mit Uhu oder was weiß ich, Pritt und versucht es, wenn es getrocknet ist, auseinanderzuziehen, man merkt, das geht kaputt. Und ich lese euch die nicht alle vor, aber da merkt man dran, da schlägt Gottes Herz, die zwei werden eins. Das ist das, was Gott sich vorstellt, die Schöpfungsordnung. Nur leider ist das nicht dabei geblieben, weil wir Menschen wollen selber bestimmen, was gut für uns ist. Und deshalb hat Gott uns eine Notordnung, so nenne ich das einmal, gegeben. Es ist nicht bei dieser Einheit geblieben durch den Sündenfall mit allen entsprechenden Folgen. Und dann heißt es hier, es wird für die Frau, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Da merken wir schon, es ist Sand im Getriebe und da wird ja noch einiges mehr ausgesagt. Ich bleibe jetzt einfach mal in der Kürze dabei. Dann gucken wir uns die damalige Gesellschaftsordnung an. In der antiken Welt herrschte halt das Patriarchat, sprich die Frau hatte nur sehr eingeschränkte Rechte. Sie gehörte im Judentum zum Besitztum des Mannes und in der Synagoge saßen die Frauen in einem abgetrennten Teil. Kennt man auch früher von Gottesdiensten vielleicht noch. Männer und Frauen oder umgekehrt, auf jeden Fall schön sauber getrennt. Und geehrt wurde die Frau vor allem für ihre Mutterschaft und für die Führung des Haushaltes. Und das hier ist aus einem rabbinischen Gebet schon Hammer, ne? Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Gepriesen sei, der mich nicht zum Heiden machte, gepriesen sei, der mich nicht zur Frau machte, gepriesen sei, der mich nicht zum Ungebildeten machte. In Richtung Gott. Auweia. Ja, also, und es gibt Gott sei Dank auch so etwas wie eine Erlösungsordnung. Sprich, durch Jesus Christus selbst, durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen, ist etwas Neues geschaffen worden. Indem er seine Herrschaft aufrichtet, schenkt er eine neue Ordnung, die jetzt nicht einfach die Emanzipation nach oben schiebt. Nein, das nicht. Aber eine neue Ordnung, wo man merkt, wie Jesus ganz anders mit den Frauen der damaligen Zeit umgegangen ist. Die Samariterin am Brunnen, dass Jesus überhaupt mit ihr gesprochen hat. Unding, geht eigentlich gar nicht. Unter seinen Jüngern, es waren Frauen mit dabei und Jesus hat nicht Zweiklassengesellschaft gemacht. All das gab es nicht. Und bis dahin, das, was ich hiermit aufgenommen habe von Paulus, der es selber auf den Punkt bringt, es ist dem halt, es geht, hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Merkt ihr das wieder, dieses eine drin, wo Gott sagt, eine Gleichwertigkeit, die da hineingekommen ist. Nicht Gleichartigkeit, Wertigkeit für Gott, gleichwertig. Und damals gab es nach wie vor die Unterschiede Mann und Frau natürlich, mit unterschiedlichen Aufgaben. Es gab auch Sklaven noch, das war nicht alles weg, aber diese ja, Gleichwertigkeit vor Gott. Und jetzt möchte ich endlich in den Text hinein. Und es hat seine guten Gründe, warum ich das eine oder andere so unterteile. Es beginnt mit Vers 21, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Das ist so eine Schnittstelle zwischen dem alten Abschnitt und dem neuen. Und das gilt nicht nur für die Ehe. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann steht über der Frau, so wie Christus über der Gemeinde steht. Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Rettung. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Meine Bitte, schaltet nicht ab, jetzt schon ab. Könnt ihr nachher machen, wenn ich fertig bin. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen, im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper. Im Gegenteil, er ernährt und pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde. Wir alle sind ja zusammen sein Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihren Mann achten. In dem Zusammenhang, auch mit den Versen, die hinteran folgen, geht es um das häusliche Zusammenleben, eine Hausgemeinschaft von Mann und Frau, von Kindern und Eltern, vorzugsweise werden die Väter genannt, von Sklaven und Freien. Und wenn man das beobachtet, das Spannende für mich darin ist, es wird jeweils das scheinbar schwächere Glied zuerst genannt. Und dann geht es wirklich darum, wie sieht das aus? Leben unter Gottes Ordnung. Wie sieht das unter dem Vorzeichen der Herrschaft Jesu Christi denn aus? Wie bestimmt dieses Leben mit Jesus das Miteinander? Wie kann das aussehen? Und ich glaube, dass Gottes Ordnung heilende Wirkung für das Zusammenleben haben kann und haben soll. Und starten wir mit dem Vers 21. Und zwar ist es wie eine Überschrift, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Paulus betont hier zwei, glaube ich, grundsätzlich wichtige Dinge, nicht nur für die Ehe. Zum einen geht es um die Unterordnung, das heißt auf Gegenseitigkeit, um Wertschätzung und Achtung voreinander. Und das merken wir schon, da ist nichts oben, nichts unten, sondern wenn jeder darauf achtet, dass der andere zu seinem Recht kommt, seine Beachtung hat, dann ist unwahrscheinlich viel gewonnen. Und das gilt, ich sage das nochmal, für die ganze Gemeinde. Wenn wir so miteinander umgehen, in Respekt und Achtung und Wertschätzung, dann bringt es unser Miteinander auf eine andere, in eine andere Qualität. Und gleichzeitig, das Zweite, was hier auch mit drin steht, diese Ehrfurcht vor Jesus Christus. Von beiden Seiten, Ehrfurcht gegenüber ihm, seinem Erlösungswerk, das, was er getan hat, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, das gilt für jeden anderen doch auch. Es ist eine Zuordnung, eine Hinordnung auf Jesus Christus hin. Für alle gestorben, für alle auferweckt worden. Und das heißt, ich habe nicht mehr als du und du nicht mehr als ich, sondern miteinander. Und dann passt das auch. Ich glaube, das hilft uns. Und ich habe das eben so versucht, ein bisschen überzubetonen, dieses Unterordnen. Unter eine Ordnung begeben. Und zwar nicht zuallererst unsere Ordnung, aber genau das braucht es eben halt auch. Es gibt menschliche Ordnungen, die überall geregelt sind. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung, kein Chaos. Das erleben wir, das schaffen wir, ja. Aber es gibt eine Ordnung und genau das. Also das heißt wirklich darauf zu achten, uns gemeinsam unter diese Ordnung Jesu zu begeben. Alle müssen und dürfen lernen, in Gemeinschaft zu leben und unter dieser neuen Ordnung miteinander umzugehen. Das heißt eben halt auch zu lernen und lernen zu können, mich durch die Interessen und auch Rechte der anderen begrenzen zu lassen. Nicht ich bestimme, sondern wir im Miteinander. Und das, da gilt auch das, was ich vorhin zu Corona gesagt habe. Da hat das auch einen großen Platz, drauf zu achten, wie geht es dir damit? Wie kommst du damit klar? Was brauchst du? Wo brauchst du Schutz? Und nicht nur, wo brauche ich Freiheit? All das. Und vielleicht ist euch das aufgefallen bei dem, was jetzt folgt gleich, dass Paulus keinem sozusagen ein Recht gibt, auf seine eigenen Teil zu pochen. Zu sagen, du musst das bei dem anderen einfordern. Du darfst das bei dem anderen einfordern, sondern er beschreibt eigentlich eher eine Aufgabe. Und das möchte ich mir auch gleich mit euch angucken. Wir sind eigentlich oft eher so von der anderen Seite unterwegs. Ich weiß ganz genau, welche Rechte ich habe und die fordere ich ein. Ich habe ein Recht drauf. Meinungsfreiheit und, was für Rechte ich habe. Und hier wird das an anderer Stelle ganz anders deutlich. Und der Missbrauch, der mit diesen Texten oder gerade mit dem nächsten jetzt gleich passiert oder passiert ist, ist eben halt, dass ein Pochen drauf geworden ist. Aber Paulus sagt uns etwas ganz anderes. Sieh du zu, dass du deinen Teil beachtest, dass du deinen Beitrag zum Miteinander leistest. Und ich sag's mal ein bisschen flapsig, damit hast du genug zu tun. Wenn du deins machst, voll beschäftigt. Und dann ist das eben halt, was hat der andere davon? Und da gucken wir jetzt rein. Ich gehe jetzt nur der Reihenfolge nach. Nicht, dass ich sage, dass die Frauen möchte ich zuerst was ins Stammbuch schreiben. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Der Klassiker. Also, und wie oft hat man gesagt, ja typisch, das kann ja nur von einem Mann kommen. Paulus. Typisch, der Kerl. Aber eben halt, weil dieser Begriff der Unterordnung schon als solches verdächtig ist. Unterordnung hat irgendwie oft so einen Klang von ja, Unterdrückung, klingt damit rein. Und seit Emanzipierung der Frau ist die Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung der Frau höchstes Ziel, höchster Maßstab, Quotenfrauen und was alles dann gefordert wird. Die Unterordnung wird als entwürdigende Herabsetzung der Frau verstanden. Nur, darum geht es hier gar nicht. Ich sage es mal frech, da wird der falsche Baum angebildet. Darum geht es in keiner Weise. Gott hat Mann und Frau nicht geschaffen, so dass das in der Form passiert. Er hat sie als gleichwertig geschaffen, aber nicht gleichartig. Und auch durch den Sündenfall soll dieses Herrsein, das dadurch entstanden ist, nicht erniedrigendes oder entwürdigendes. Warum nicht? Weil Jesus Christus in der Ehe Mittelpunkt und Herr sein will. Das heißt, er ist der Maßstab für das Miteinander. Im emanzipatorischen Ansatz sehe ich eine große Gefahr für das Miteinander von Mann und Frau. Die Frau wird nämlich daran gehindert, den Platz einzunehmen, den Gott ihr zudenkt. Nicht der Mann, sondern den Gott ihr zugedacht hat. Und das heißt ja am Anfang, dass Gott die Frau als Ergänzung, Gehilfin finde ich doof, Ergänzung des Mannes geschaffen hat. Und was heißt denn das, ihr lieben Männer? Ohne Frau bist du nicht komplett in der Ehe. Wir brauchen die Ergänzung. Wie oft habe ich das meiner Frau auch gesagt? Auch gerade so vergangene Woche, mir ging es nicht so gut. Ich habe mir eine dicke, fette Erkältung eingehandelt und ich wollte mal wieder viel zu früh los. Und ich bin froh über meine Ergänzung, die gesagt hat, nein, es geht nicht. Bleib vernünftig, bleib auf dem Teppich. Aber oft ist daraus eine Konkurrenz zwischen Mann und Frau geworden. Und dann wo man dann darum kämpfen muss, den Platz zu behaupten, sich durchzusetzen, ja vielleicht sogar zu siegen. Und dann merken wir schon, das wird schräg. Paulus gebraucht ein wichtiges Wort. Wie? So ganz einfach, ich habe das eben auch schon farbig mitmarkiert. Die Frau soll und kann sich dem Mann unterordnen, wie sich die Gemeinde Jesus Christus unterordnet. Jesus Christus ist Haupt der Gemeinde, das nicken wir ab, und ihm ist sie zugeordnet. Sie gehört untrennbar zu ihm. Aber wie sieht denn das aus? Wie passiert denn das, diese Unterordnung, Christus und Gemeinde, das Verhältnis? Und dann dürft ihr mal in euch hineinhorchen. Ich erlebe das nicht gezwungenermaßen. Na, jetzt müssen wir uns ja Jesus unterordnen. Eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Oder mit zusammengebissenen Zähnen oder aus Angst. Und wehe nicht. Wehe, ihr macht das nicht. Nein, also müsste ich ja sagen, uns allen. Nein, wir ordnen uns als Teil, als Gemeinde Jesus gerne ganz freiwillig unter. Das ist unsere Herausforderung. Wir haben sein Wort, wir kennen seinen Willen und das möchten wir miteinander umsetzen. Weil wir seine Liebe erlebt haben, weil wir Vertrauen zu ihm haben. Wir haben das doch gar nicht nötig, um unsere Stellung zu kämpfen, Jesus gegenüber. Wir ordnen uns ihm unter zu unserem Besten. Das heißt genau das, unterordnen, seiner Ordnung unterstellen. Wir sagen ja dazu. Und ja zu seinem Erlösungswerk, ja zu seinem Leiden und Sterben, ja zum Leben durch ihn. Warum trifft es gerade hier die Frauen? Wäre ja eine berechtigte Frage. Könnte man ja auch sagen, ja, warum trifft das hier nicht die Männer? Manche sehen einen Grund darin, dass die Frauen in ihrem Wesen ganzheitlicher sind als wir lieben Männer. Und vielleicht auch lebenstüchtiger sind als die Männer. Das könnt ihr selber mal für euch überprüfen. Andere weisen darauf hin, auf den, sie haben es so genannt, Familienegoismus. Die Frau als die Gebärerin des Lebens könnte leicht unobjektiv werden. Durch die Objektivität des Mannes werde das ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob ich all dem folgen muss. Ich habe es einfach nur mal so mitgenannt, dass man es mal mitgehört hat. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, die Frau hat ihren Auftrag. Ihr Frauen ordnet euch unter. Und jetzt hätte ich eigentlich was vorausschicken müssen. Eigentlich an der Stelle hätte ich sagen müssen, vor diesem Vers, ihr Männer, kennt ihr diese beiden Dinger? Die steckt ihr euch mal bitte da rein. Und das ist nämlich an die Frauen gerichtet. Da stand nirgendwo, dass wir Männer das von den Frauen fordern dürfen. Also meine liebe Frau, ordne dich mal bitte schön mir unter, steht da nicht. Sondern das ist ganz klar adressiert. Weil ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt oder wir davon haben. Jetzt müsste man mich umgekehrt sagen, Männer, wieder raus und jetzt sind die Frauen dran. Und jetzt braucht ihr mal eigentlich nicht hinzuhören. Und jetzt gucken wir uns mal an, was bei den Männern so alles auf dem Tableau, ihr könnt das schon so in der Übersicht sehen. Also, wir haben kein Recht auf die Unterordnung der Frauen zu pochen. Ich glaube, wir haben nämlich mit dem Teil mehr als genug zu tun. Das, was Paulus uns hier sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Ich glaube, das ist kein Selbstgänger. Wenn Paulus das schreibt, muss ich davon ausgehen, funktioniert nicht immer so. Klemmt. Das ist keine Banalität. Nicht einfach sagen, natürlich liebe ich meine Frau, ich habe schließlich ein Ja zu ihr gesagt. Und im Zweifelsfalle fragt man die Frau, fühlst du dich geliebt von deinem Mann? Ach, danke. Glück gehabt, das haben wir nicht abgesprochen. Und ich bin auch froh, dass wir uns heute Morgen nicht gezofft haben. Passiert mich manchmal auch. Und dann ist ja vielleicht heute Morgen gerade nicht. Also, auch hier die Beschreibung zur Art und Weise dieser Liebe. Wie ist hier auch wieder drin? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Und wie hat Jesus denn die Gemeinde geliebt? Indem er für sie gelitten hat, indem er Schläge kassiert hat, indem er Spott und Hohn ausgehalten hat, nicht zuletzt sein Leben für sie alle hingegeben. Das heißt, das Wesen seiner Liebe für seine Gemeinde, für die Braut, ist Hingabe. Und dann wird mir schwummerig. Dann kriege ich wackelige Beine, weil ich sage, so soll ich meine Frau lieben. Eine hingebende Liebe, die darauf achtet, dient das, was ich tue, dem Wohl meiner Frau und nicht mir. Wir neigen dazu als Männer, vielleicht alles zu versachlichen, auszudiskutieren. Und ihr Frauen, ich habe den Eindruck, ihr seid oft viel intuitiver, viel gefühlsbetonter. Und das meine ich nicht negativ, ich meine das gerade gut. Das ist auch wieder dieses ergänzende Moment. Und wenn man das zusammennimmt, da liegt da eine ganz große Chance drin, dass das ein gutes Ganzes gibt. Also noch einmal, die hingebende Liebe zielt auf das Wohl des Partners. Sie reagiert nicht auf die Liebe, sondern sie liebt voraussetzungslos. Und Paulus beschreibt in Vers 28 diese Aufforderung sogar noch von einer anderen Seite. Er sagt, wie der Mann sich selber liebt. Wenn Menschen gesund sind, dann haben sie eine gesunde Einstellung zu ihrem Körper und werden sich nicht bewusst selber schaden. Vielleicht lässt sich das am einfachsten dadurch deutlich machen, wenn Teenager so in das Alter kommen, wo das andere Geschlecht interessant wird, gerade für die Jungs. Mit einem Mal achtet man da drauf. Man riecht viel besser, man kleidet sich vielleicht entsprechend. Sehr zur Freude von Eltern, die mit einmal sagen, was macht denn unser Sohn für eine merkwürdige Veränderung durch? Kenne ich gar nicht so. Sonst war das alles ganz egal. Die Jeans, die konnte, naja, ne? Also all das. Denkt einmal an diese Einheit von Mann und Frau. Wenn es nur nicht mehr um zwei, sondern um eins geht, dann bekommt doch die Sorgfalt des Mannes im Blick auf sich selber und dann auch eben halt wie seiner Frau auch wiederum zugute. Ich finde das spannend, was Paulus hier alles beobachtet. Ich könnte nur fragen, wie steht es bei uns Männern mit dieser Sorgfalt? Selbstkritisch. Und ich fasse das jetzt zusammen, weil ich wusste schon, eigentlich hätte ich den Text ändern müssen für Abendmahl und so. Es ist schon ein Galopp sozusagen durch. Paulus schließt hier den Kreis, alle dürfen zuhören sozusagen. Jeder von euch muss seine Frau so lieben wie sich selbst, die Frau aber soll ihren Mann achten. Das heißt für mich doch mit anderen Worten für uns, wenn jeder seinem Teil wahrnimmt, seinem Teil nachkommt, darauf Acht hat, dann ist es kein Gegeneinander, dann ist es ein Miteinander. Und ich wage auch mal wieder, das zu verallgemeinern im Blick auf die Gemeinde, wenn es nicht nur heißt, Hauptsache ich oder ich möchte zu meinem Recht kommen, ich möchte gesehen werden, ich möchte mit meinen Interessen mich durchsetzen. Nein, wenn jeder darauf achtet, was bringt es für die Gesamtheit, dann entsteht ein gutes Ganzes. Und dann sind wir bei dem Thema des Epheserbriefes, Einheit. Das ist ja das, was Paulus vor Augen hat. Und Ehe steht dann dafür, die beiden einzelnen Personen, Persönlichkeiten, Individuen werden zusammengebunden unter dem H, unter dem einen Herrn. Und sie lernen unter der Ordnung Jesu Christi gemeinsam Leben zu gestalten. Dass das nicht ohne Spannung abgeht. Ich glaube, das war damals nicht anders als heute. Dass das auch beinhaltet, dass man sich manchmal den Marsch galt, sich nicht grün ist. All das, das ist Leben und Lebendigkeit. Ich schließe mit jeweils zwei Fragen. Zwei Fragen an die Frauen, gleiches Recht für uns Männer auch, gibt auch zwei Fragen. Und zwar, wie, jetzt erst an die Frauen, ich bleibe in der Reihenfolge, wie zeigst du es deinem Mann, dass du dich ihm unterordnest, dass du ihn achtest und wertschätzt? Und in welchen Bereichen gelingt dir das? In welchen Bereichen fällt es dir schwer? Warum? Lohnt sich drüber nachzudenken. Aber gleiches Recht für uns Männer auch. Woran merkt deine Frau, dass sie der wichtigste Mensch für dich ist? Was kannst du tun, um es ihr deutlicher zu zeigen? Und was darf dich das kosten? Wenn jemand die Fragen nicht behält oder gerne hätte, ist natürlich alles möglich. Ich möchte mit uns an der Stelle beten. Jesus, du hast die Gemeinde als deine Braut gesehen und Paulus knüpfte auch an, dieses großartige Geheimnis, diese Zuordnung von dir zu deiner Gemeinde, von Mann zu Frau, dass du uns dieses Miteinander schenkst und auch Miteinander in der Gemeinde schenkst. Herr, und wir merken, das ist nicht ohne Spannung zu haben. Es klemmt immer wieder. Und doch ordnest du uns einander zu und uns miteinander dir unter. Und ich bitte dich, dass wir das lernen, dass ich das lerne, mein Part zu sehen, das, was ich dazu tun kann. Und nicht der Fordernde zu sein, sondern derjenige, der den anderen im Blick hat, in der Ehe, in der Gemeinde. Und dass wir so zu diesem Eins-Sein und Eins-Werden und Eins-Bleiben kommen. Danke, dass du uns gute Ordnung gibst, zu unserem Wohl, aus deiner Liebe. Und das hast du unter Beweis gestellt. Danke, Jesus, dass diese Liebe immer noch gilt, trotz allen menschlichen Versagens. Amen.